ARD.
Bevor ich auf die Bühne zu dem Hauptauftritt gegangen bin, ist mir von meiner Hose der Knopf abgeplatzt. Entweder alles wird gut und es wird einfach ein richtig toller Auftritt.
Oder es wird ein richtig witziger
oder
Auftritt.
Oder es wird richtig lustig. Ja, ganz genau. Lass dich nicht einschüchtern. Scheiß dich nicht ein.
Deutschland wird doch eh wieder Letzter beim ESC. Das ist ein Satz, den ich echt nicht mehr hören kann. Wie pessimistisch ist das bitte? Und diesen Satz hat auch der Sänger Isaac 2024 hören müssen, als er selbst für Deutschland teilgenommen hat. Er hat dann aber viel mehr Punkte bekommen, als viele gedacht haben. Wie groß ist der Druck, wenn man beim ESC auf der Bühne steht also? Und wie schafft man es dann trotzdem, einen guten Auftritt abzuliefern? Hey, das hier ist die dritte Folge von Wie gewinnt man den ESC in der ARD Audiothek. Ich bin Daniel Kehler und ich frage mich schon lange, gibt es eine Siegerformel oder irgendwie sowas, um den größten Musikwettbewerb der Welt zu gewinnen, den ESC? Ich liebe dieses Event. Isaac hat 2024 da den 12. Platz für Deutschland erreicht und gezeigt, dass wir da durchaus noch was reißen können. Isaac, herzlich willkommen bei Wie gewinnt man den ESC?
Ja, vielen lieben Dank.
Du hast ja wirklich die frischesten Eindrücke, was ESC-Teilnahme betrifft. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass du in Malmö warst. Wenn du mal so die letzten 12 Monate im Hinterkopf nochmal passé ziehen lässt, wie wild waren diese letzten 12 Monate?
Boah, also die waren schon, die waren jetzt nicht so Rock'n'Roll-mäßig wild. Also das war jetzt nicht so dieses Rockstar-Leben im Sinne von, wir machen jetzt richtig Gaga-Time, sondern es war einfach sehr durchstrukturiert. Es war sehr, sehr viel, viele Termine, viel unterwegs, viel Auftritte, viel alles. Großes Team geworden und also eigentlich im Prinzip von einem Hotelzimmer zum anderen immer irgendwas gemacht und nie gewusst, wo es am nächsten Tag hingeht und einfach immer so jeden Morgen so eine Liste geöffnet, geguckt, was mache ich heute und dann irgendwie die Sachen abgearbeitet.
Aber so im Großen und Ganzen ist es okay gewesen für dich mit all dem, was jetzt passiert ist in den vergangenen Monaten?
Ja, absolut. Also ich habe es auch, klar, es war viel, viel anstrengendes Zeug dabei, viele, viele Stellschrauben, die man irgendwie nachregeln muss, aber im Großen und Ganzen war das eine extrem, oder ist es bis jetzt immer noch eine extrem geile Zeit.
So richtig ging es ja los mit einem deutschen Vorentscheid, auch im Jahr 2024 gab es den, da bist du angetreten und da waren natürlich auch andere Künstlerinnen und Künstler, das war dann glaube ich auch schon ein hartes Rennen, da waren auch einige Leute, wo man von vornherein schon über die gesprochen hat und gesagt, die gewinnen auf jeden Fall und am Ende sind sie es gar nicht geworden oder so und ich habe für diesen Podcast schon ein paar Interviews geführt, auch mit einem Mann, den du da getroffen hast. Und der hat nämlich Folgendes gesagt.
Aber ich habe es eben auch wirklich Isaac gegönnt. Und ist ein toller Typ. Und lustigerweise, er war ja kein Favorit hinter der Bühne, die 3 Tage. Und das Lustige war, dass ich aber mit Isaac die ganze Zeit abhing. Und wir haben uns mega verstanden. Und wir haben nur absoluten Blödsinn hinter der Bühne gemacht, der auch nicht jugendfrei war. Auf jeden Fall war das mega lustig mit dem. Und plötzlich hat er gewonnen und dann habe ich es ihm auch sehr gegönnt. Also cool. Ich will auch sagen, das war wirklich alles richtig so.
Du hast verstanden. Das ist Max Mutzke natürlich gewesen.
Klar. Das ist absolut wahr, was er sagte. Stimmt.
Man darf das nicht wiedergeben, was da hinter der Bühne passiert ist. Das ist... Nein, darf man nicht. Okay. Also ich nehme mal so mit, der Vorentscheid war nicht nur für dich sehr erfolgreich, du hast den ja gewonnen, sondern auch hast viele neue Erfahrungen gesammelt in dieser Zeit. Ansonsten war das, und das ist jetzt also Frage, also das erste Mal auf so einer großen TV-Produktion für dich oder warst du schon ein bisschen erfahren, was das betraf?
Also in dem Ausmaß hat noch nie jemand vorher eine ähnliche Veranstaltung. Also das ist ja absurd groß. Ich habe schon ein paar TV-Erfahrungen gehabt.
Aber jetzt beim Vorentscheid zum Beispiel, das ist dann ja schon, da steht man ja wirklich sehr im Mittelpunkt.
Ja, genau.
Gerade auch zum Schluss logischerweise, wenn es dann wirklich um die Entscheidung geht. Und du hast es dann ja gewonnen. Manche hatten das so gar nicht erwartet, aber andere haben da glaube ich auch sehr dran geglaubt und dich auch schon von vornherein unterstützt. Und ich glaube gerade, dass dann ja eigentlich die Arbeit richtig losgeht, oder? Mhm. Das heißt, das muss eine extrem stressige Zeit oder eine sehr volle Zeit zumindest gewesen sein zwischen diesem Vorentscheid und dann dem eigentlichen ESC.
Ja, also extrem voll, stressig war es auch auf eine Art und Weise, aber ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, weil mir macht das alles unfassbar Spaß. Ich meine, ich singe gerne und ich rede gerne. Das sind so meine, und das war halt meine Aufgabe. Und ich musste mich um nichts anderes kümmern. Und für alles andere, da war das Team irgendwie für da, um mir irgendwie alles vom Leib zu halten. So. Und das war irgendwie, ich habe es wirklich die ganze Zeit genossen. Also es gab wirklich wenig Sachen, die mich da irgendwie genervt haben. Und ich war auch nach dem 100. Interview, war ich nicht so, oh, sondern das. Ich meine, auf der anderen Seite muss man es halt auch so sehen, das sind alles Leute, die wollen an deinem Leben teilhaben. Und das ist irgendwie was Schönes.
Auch als es dann konkreter wurde und dann überlegt wurde, okay, wie bringen wir dich und diesen Song auf die Bühne in Malmö? Mhm. Da muss ja schon einiges passiert sein, weil, wie gesagt, beim Vorentscheid warst du, glaube ich, relativ alleine auf der Bühne. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Es gab zwar so ein bisschen Deko im Hintergrund, was jetzt so auf der LED-Wand betraf, aber beim ESC hat man dich dann in einem, das war so angedeutet, so ein brennendes Haus eigentlich am Ende mit viel Feuer und so weiter gesehen. Das heißt, da muss schon viel Arbeit reingeflossen sein. Es gab auch Background-Sängerinnen und Sänger am Ende auf der Bühne. Also da war schon viel los. War das so die einzige Idee, die so aufkam? Oder hat man auch überlegt, weiß ich nicht, lass mal was mit irgendwie Ausdruckstänzerinnen und Ausdruckstänzern machen oder die ganze Zeit irgendwie Konfetti oder was auch immer? Also hast du da auch mal so ein bisschen Schiss gekriegt? Oh Gott, was passiert jetzt hier?
Schiss habe ich nicht bekommen, weil es war irgendwie von vornherein klar, vor allem so seitens des Teams vom ESC, die haben halt so bei allem gesagt, egal was wir hier machen, wichtig ist, dass du dich hier mit allem wohlfühlst. Und das war so die gesamte Attitude, die das da, also es ist keine Entscheidung gefällt worden, wo ich ihnen gesagt habe, oh, das mag ich aber überhaupt nicht. Ja, das müssen wir aber machen, weil die Leute wollen das. So, das ist halt in dem Ausmaß niemals passiert. Und es war extrem anstrengend, so, weil ich bin halt so, wenn ich dich jetzt frage, was würdest du gerne für eine Show auf der Bühne haben? Du hast alle Möglichkeiten. Was machst du? Und das ist halt, für mich war das total überwältigend, weil ich bin A, überhaupt kein visueller Mensch. Mhm. So, das war für mich komplett so, naja, ich will halt den Song singen und alles andere, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich keine Vorstellung für. Und dann Der Marvin, der das aber gemacht hat, die ganze Bühnenkonstruktion, der macht das natürlich auch schon ein paar Jahre und das hat man auch einfach gemerkt. Der hat einfach stumpf Fragen rausgehauen und hat Vorschläge gemacht. Hat gesagt, wir könnten das machen, wir könnten hier und wir könnten auf Thema Natur gehen und wir könnten Thema rustikal machen und wir könnten das machen und wir könnten noch hier und da. Und
das klingt jetzt erstmal wie eine Einrichtung im Möbelhaus.
Natur, ja, also und rustikal, alles Mögliche. Also es ging um Farben, es ging um Elemente, es ging um alles Mögliche. Und
zum Brainstorming im Prinzip.
Ja, genau, der hat so Sachen rausgehauen und der erste Termin, der war auch ganz furchtbar. Da bin ich mit einem ganz schlimmen Gefühl rausgegangen, weil er hat 1 Million Ideen vorgeschlagen und ich habe zu allem Nein gesagt. Es war wirklich ganz schlimm und ich habe mich so schlecht gefühlt, aber ich war so, nee, das ist alles nichts. Aber ich kann dir auch nicht mehr sagen, was er vorgeschlagen hat.
Und aber das war am Ende gut, dass du zu den Dingen Nein gesagt hast?
Genau, weil der nächste Termin, der war dann so, da waren so 80% Nein und 20% Ja. Und dann wurde immer mehr Ja. Mit jedem weiteren Termin, den wir hatten, hat sich immer mehr so eine Richtung irgendwie ergeben, wo das alles enden sollte. Und das war irgendwie, das war eine schöne Herangehensweise.
Aber ich höre raus, dass man da schon auch irgendwie ehrlich miteinander umgehen muss in diesem Prozess. Also weil ich hab hier dieses Büchlein. Das ist ein offizielles ESC-Büchlein tatsächlich. Stark. Das kommt vom ESC in Rotterdam. Und das ist so ein bisschen mein Notizbuch in diesem ganzen Podcast. Mhm. Da schreibe ich mir immer so ein paar Learnings rauf, die mir meine Interviewgäste nennen. Und ich weiß nicht, ob es klappt, aber vielleicht habe ich dann ja in der letzten Folge so eine ganze Liste von Dingen, die man so als ESC-Künstlerin oder Künstler mitbringen muss oder woran man denken muss. Deswegen mache ich mir immer mal Notizen und ich habe mir schon mal gerade dick raufgeschrieben, Nein sagen können.
Sehr.
Ich mache noch mal einen zweiten Strich drunter. Ja. Und diese Ehrlichkeit auch im Team, weil ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man jetzt vielleicht in diesem ganzen Gefüge sich noch nicht so gut auskennt, auch so ein bisschen erschlagen ist, weil da doch bestimmt gleich ein Riesenteam irgendwie um einen rumwuselt. Du hast es schon angedeutet und erstmal denkt, ah, das sind die Profis, ich muss erstmal alles so machen, wie die das sagen.
Ja, das ist genau der Trugschluss, wo man sich nicht von. Und man
ich
muss einfach.
Auf, die Profis muss, haben nicht immer recht.
Ja, genau. Also keiner. Ich meine, ich arbeite ja auch schon ein paar Jahre länger jetzt mit Universal beispielsweise zusammen. Und das sind auch alles Profis. Aber die kennen dich halt nicht. Mhm. Also du musst halt irgendwie von Anfang an irgendwie einen Weg finden, den Leuten zu erklären, wer du bist. Und das dauert eine Zeit lang, bis sie dich irgendwie gecheckt haben. Und deswegen war ich auch ganz froh. Klar, das Team ist riesig groß geworden, aber so die Ängsten von meinem Team, der Robin von Universal, meine Managerin, die Angelina und meine Frau, die waren halt so, das war halt so der Inner Circle. Und an die habe ich halt, die kannten mich am allerbesten, auch schon vor dem ESC. Und die haben das alles so ein bisschen mitdelegiert. Dadurch ist es auch alles insgesamt, also was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, wenn jetzt zum Beispiel jemand komplett ohne Team damit machen würde, dann nimm dir deinen besten Freund mit oder deine Partnerin oder deinen Partner oder was auch immer. Irgendwen, der einfach genau weiß, wer du bist und deine Interessen auch irgendwo vertreten kann und den Leuten genau sagen kann, mir scheißegal, was du meinst für Expertise zu haben, das macht er nicht.
Ich habe mir schon mal aufgeschrieben, Freunde mitnehmen oder irgendwie sowas.
Super wichtig.
Okay, krass, dass man da auch vielleicht so ein sich mal irgendwie erden kann in diesem ganzen Gewusel. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich würde gerne nochmal auf den Auftritt an sich zurückkommen, weil du warst ja nicht nur im großen Finale am Samstagabend vom ESC zu sehen. Es ist ja auch immer so, dass es Semifinals gibt beim ESC, wo die meisten Länder sich erstmal qualifizieren müssen. Deutschland darf immer schon direkt ins Finale. Mhm. Aber im vergangenen Jahr in Malmö war das so, dass Deutschland beispielsweise auch den Song komplett einmal performt hat. Also du warst da auch in der Bühne, auf der Bühne. Und ich war in der Halle tatsächlich, genau bei diesem Auftritt.
Ach, stark.
Und ich sag mal so, ich hatte jetzt nicht die allerbesten Karten oder die allerbesten Sitzplätze, aber ich habe noch das Feuer, glaube ich, gespürt. Mhm. Und das ist eine, weil, also ein bisschen Pyrotechnik gehört beim ESC ja dazu. Mhm. So. Und ich habe gedacht, mir brennt irgendwie alle Haare vorne im Gesicht irgendwie weg oder alle Augenbrauen weg oder so. Was ich auch schön fand, ist, das sieht man ja im Fernsehen dann nicht. Ich glaube, der Auftritt fing an mit so einer Feuertonne irgendwie, wo du da dran standst. Also das Ganze war, wie gesagt, wie so ein Haus aufgebaut aus so mit Metallstäben irgendwie so angedeutet und am Anfang warst du nur du da, glaube ich, in einem Sessel und daneben so eine Feuertonne und diese Feuertonne brannte und irgendwann, als die Kamera nicht geguckt hat und das habe ich in der Halle dann gesehen, lief jemand auf die Bühne und musste dieses Feuer ausmachen. Das weiß nicht, ob du das überhaupt gesehen hast, weil du standst ja vorne, gesehen, logischerweise.
Aber ich weiß, dass die Leute da sehr akribisch auf der Bühne rumgetanzt sind und extrem heftige Arbeit geleistet haben.
Trotzdem wüsste ich ja gerne, was die Ideen waren, die ihr dann am Ende nicht umgesetzt habt, aber das ist so ein bisschen in der Vergangenheit verschwunden.
Also es sollte, was ich auf jeden Fall sagen kann, es sollte viel mehr Feuer geben.
Noch mehr Feuer?
Ja, es sollte viel mehr Feuer. Es sollte richtig, wir wollten bam. Aber Feuer ist extrem teuer. Und die Leute waren dann so, wir haben dann ein ganz tolles Konstrukt ausgearbeitet und dann waren die so, ja, wer soll denn das bezahlen? Und
das heißt, man muss die Pyro-Effekte bezahlen sozusagen,
ja,
als Sender oder als Land, dass das irgendwie dann machen möchte.
Richtig.
Hättest du da nicht noch irgendwie mal
einen Kredit aufnehmen sollen oder was?
Wofür brauchen Sie das denn, Herr Isaac? Ja, ich brauche Feuer. Okay, na gut. Ich habe gerade schon gesagt, ESC ist oft auch so ein bisschen, da sagt man entweder gehört Pyro dazu auf der Bühne und so weiter. Und das ist so ein Vorurteil vielleicht, dass viele erstmal so im Hinterkopf haben, dass es sowas immer braucht. Bei dir hat es ja auch ganz gut zum Auftritt gepasst dann letztlich. Es gibt aber noch viele andere Vorurteile oder Annahmen, die so über den ESC in der Welt sind. Da gucken wir uns jetzt mal ein paar von an, weil wir haben eine kleine Rubrik in diesem Podcast.
Okay.
So, du bekommst jetzt von mir diesen schwarzen Beutel, das ist ein offizieller ESC-Beutel.
Stark.
Du siehst, mein gesamter Haushalt besteht eigentlich aus irgendwie ESC-Merch, das ich habe. Also es ist ein ESC-Jutebeutel vom Song Contest in Turin. Den gebe ich dir mal.
Dankeschön.
Genau. Und da darfst du mal reinfühlen. Da sind kleine Zettelchen drin.
Mhm.
Und auf jedem Zettelchen, du ziehst erstmal eins bitte, stehen so ESC-Vorurteile drin. Und wenn du mal vorliest und sagst, was du dazu denkst.
Okay. Beim ESC geht es gar nicht mehr um Musik, es zählt nur eine möglichst große Show.
Na, was sagst du dazu?
Es ist zum Teil richtig, auf jeden Fall. Es ist kein reiner Song-Contest. Es geht nicht um den Song. Nicht nur. Also der Song trägt einen großen Teil dazu bei, mit Sicherheit. Aber es geht eben auch viel um Performance, es geht viel um Attitude, es geht viel um... es ist auch viel Politisches mit dabei, auf jeden Fall. Und also die Aussage würde ich zu 50% unterschreiben. Ich würde eher sagen, beim ESC geht es gar nicht mehr nur um Musik.
Gucken wir mal, was noch da in der Büchse ist, in der Tüte, genau.
Vorne hin. Hier steht, Deutschland schneidet immer so schlecht ab, weil uns auf der Welt niemand mag.
Das habe ich jetzt sogar schon gelesen in dieser ESC-Saison.
Boah, das weiß ich nicht. Also ich sag mal, grundsätzlich mag das stimmen, aber ich sag auch mal so, es gab auch schon viele, viele Beispiele, wo das Gegenteil der Fall war. Ich meine, wir hatten auch eine Gewinnerin mit Lena Meyer-Landrut. Wir hatten einen fantastischen, ich weiß nicht mehr, vierte oder achte Platz mit Michael Schulte.
Genau.
Und dann hatten wir noch einen vierten oder achten Platz mit Max Mutzke. Genau. Max Mutzke war, glaube ich,
Achter
genau. Und Michael Schulte genau. War Vierter. Und das sind halt auch wieder so Beispiele, dass das auch funktionieren kann, völlig egal, ob Deutschland gemocht wird oder nicht. Aber ich finde das auch, also meine Wahrnehmung war auch so, gerade bei den skandinavischen Ländern, dass die sich gegenseitig viel supporten. Und das ist nun mal, also wir haben keine engere
Standardfreunde sozusagen.
Genau, wir haben keine engeren Standardfreunde, sondern wir sind so das Bindeglied. Wir sind so die zwischen allem irgendwie stehen. Und wir sind irgendwie so lauwarm mit jedem, aber heiß mit keinem.
Und du hast ja auch gerade gesagt, manches war dir sogar ein bisschen zu politisch. Das spielt ja eigentlich da auch schon wieder mit rein bei dieser Frage. Welche Freunde hat man irgendwie so ein bisschen? Da ist 2024 auch nochmal ein ganz spezielles Jahr gewesen, wo es wirklich heiß herging irgendwie mit der Frage Israel, Gaza. Also das war ein Riesenthema. Hat dir das die Freude so ein bisschen daran genommen am Song Contest?
Sehr, auf jeden Fall. Das hat wirklich viel. Also das war ein Stresslevel. Wo ich so dachte, Digga, ich bin doch nur hier, um Musik zu machen, was nervt ihr mich alle mit Politik? So, das ist wirklich, ich bin doch hier nur, um zu singen. Ihr habt Fragen über Politik, fragt ein Politiker, nicht mich. Warum ist Israel dabei, warum Russland nicht? Keine Ahnung, ich musste es selber nachfragen, ich wusste es nicht, ich war halt so, ja. Und dann wirst du als Mittäter beschimpft, weil du beim ESC singst. Du bist.
Wurdest du?
Ja, jeder. Jeder ESC-Teilnehmer, jede ESC-Teilnehmerin hat etliche Nachrichten bekommen von irgendwelchen Bürgerinnen und Bürgern aus aller Welt, die gesagt haben, wenn du da mitmachst, dann bist du genauso schuldig wie Israel an dem Untergang von Gaza. Und das viel, wirklich viel, viele, viele Leute, die da wirklich Terror gemacht haben. Und das hat auch in-house, also viel hinter den Kulissen, viel für dicke Stimmung gesorgt auf jeden Fall.
Wie äußert sich das?
Das äußert sich durch wenig Kommunikation, das äußert sich auch so, die EBU hat so viel versucht, das alles irgendwie voneinander zu trennen.
Und also EBU, die Veranstaltungsorganisation,
die Veranstaltungsorganisation, hinter dem ESC steht. Richtig. Die haben viel dafür getan, dass es nicht so ganz United by Music ist.
Ah, okay, das war das Motto oder ist zurzeit das Motto vom ESC generell, genau. United by Music. Das hast du nicht so erlebt.
Gar nicht. Das fand ich wirklich sehr schade. Ich habe einmal zum Beispiel, versucht, eine Live-Session zu machen, einfach eine Jam-Session, weil wir waren halt in diesem Backstage. Das Backstage war ja eine riesige Halle und du hattest eine Woche lang hattest du quasi keinen Sauerstoff, hattest du quasi kein Sonnenlicht, das war halt alles, selbst der Raucherbereich war in der Tiefgarage.
Cool.
Und da warst du halt die ganze Zeit, und da, wo Fenster waren, die waren abgeklebt, weil es ja gegebenenfalls Scharfschützen irgendwo geben könnte, und das war halt wirklich, und du warst halt in diesem grauen Käfig gefangen und zwischen Interviews und bla und Proben und so weiter und so fort, gab es dann so diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, ey, hier sind so viele geile Mucker, so viele Leute, die alle ihre Instrumente dabei haben und einfach aus Spaß an der Freude. Wir haben diese WhatsApp-Gruppe, wo die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen irgendwie drin sind.
Es gibt eine WhatsApp-Gruppe unter
mittlerweile. Also ich habe sie irgendwann auf stumm geschaltet.
Was wird denn da denn so geschrieben?
Ach, weiß ich nicht. Das
doch,
war so,
weißt du ganz genau.
Na, das war so viel mit so irgendwie.
Promo oder wie?
Nee, nicht Promo. Die haben dann irgendwie teilweise reingepostet, was für Haustiere die haben und so.
Vorbei.
Ja. War ganz nett.
Und irgendwann werden so Möbelstücke verkauft, irgendwie auf Kleinanzeigen
oder
so.
Ja, und das ist halt irgendwie, und ja, ganz oft haben Leute da Fotos reingepostet, wenn sie sich irgendwo mal getroffen haben oder hier und so. Aber ich habe dann in diese Gruppe geschrieben, ey, yo, ich habe ein Foto gemacht von einer Ecke und habe dann das da reingeschickt, habe gesagt, ey, yo, hier in 10 Minuten Jam-Session, wer Bock hat, kommt vorbei, bringt eure Instrumente mit, bisschen Spaß haben. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Wir haben so zu viert, zu fünft angefangen Und nach 10 Minuten waren wir irgendwie so 15, 20 Leute und es kam immer mehr dazu und das wurde immer größer und das war eigentlich richtig, richtig schön.
Das war United by Music.
Ganz genau, aber dann kam auf einmal so, oh, wir haben gerade einen ganz bösen Anruf bekommen von der EBU, wir müssen sofort aufhören, hier ganz viele Leute beschweren sich, wir haben, die Leute können hier keine Live-Schalte machen, die müssen sich warm singen und so. Und ich war halt so, Mann, Leute, so, wir haben einmal hier so, das war so schön. Mhm. Und das war, also, wir hatten das bestimmt eine Stunde durchgezogen, das wäre richtig Hammer gewesen, so. Und das war so ein Aufatmen-Moment und das war, wir hatten wirklich mal das Gefühl, United by Music zu sein, so. Und das wird dann irgendwie, da bin ich auch bis heute immer noch ein bisschen sauer, dass das irgendwie, dass uns das genommen wurde.
Gibt's andere Ideen, die du hattest? Also, du hast gerade gesagt, man ist die ganze Zeit in so einem Tunnel, so nehme ich es jetzt mal wahr. Also, man kommt nicht so richtig raus, man ist von Termin zu Termin unterwegs. Stelle ich mir recht stressig vor. Ich weiß so ganz grob, wie so der Plan aussieht. Also das Wissen, was man ja als Fernsehzuschauer nicht, wie viele Proben es auch alleine gibt. Und dazwischen muss man sich auch immer überlegen, was machen wir jetzt anders beim nächsten Auftritt und dies und das. Ich weiß nicht, machst du Yoga oder hast du irgendwie dir die schönsten Wanderwege in Malmö rausgesucht? Also was kann ich irgendwie vielleicht mal auch in mein Büchlein hier reinschreiben, wie man durch diese Woche kommt da?
Also man muss sich auf jeden Fall wirklich hart rausnehmen. Wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, wirklich mal Gehirn auf Durchzug machen und da irgendwie aus dieser ganzen Nummer rauskommen. Weil das ist wirklich, du bist auch die ganze Zeit überfordert. Du kommst da an und du siehst erstmal, oh krass, alle Leute hier sind verkleidet. Und dann steht ein 5 Meter hohes, pinkes, glitzerschweifiges Einhorn-Statue vor diesem Hotel.
Natürlich.
Und ja, genau. So. Und am Anfang ist das irgendwie ganz lustig und dann ist da dieser Euroclub, da ist dann jeden Abend Party und überall sind Menschen und alle wollen ständig Fotos überall mit dir machen und auch teilweise, also je näher die Veranstaltung rückte, desto öfter ist es passiert, dass man auch teilweise dann gar nicht mehr irgendwo langlaufen konnte. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da waren wir in einer Mall und wollten gerade aus der Mall raus und dann hat einer irgendwie mich erkannt und hat dann irgendwie ein Foto mit mir haben wollen und dann kamen immer mehr Leute und irgendwann standen wir dann 3/4 Stunde und sind wir einfach nicht weggekommen, weil immer mehr Leute nachgekommen sind und alle irgendwie ein Foto. Und das war halt auch irgendwie super stressig. So, ich meine, das macht man auch gerne, so, keine Frage, aber man muss sich irgendwie seine Momente nehmen, die auch nicht im Hotelzimmer sind, weil da hast du genauso wenig Sauerstoff. Das kam ja noch dazu. Du warst ja in diesem Lack of Sauerstoff, in dieser Halle die ganze Zeit. Und im Hotelzimmer, da waren die Fenster halt auch alle dicht. Da konntest du nicht mal ein Fenster aufmachen. Du hattest halt die ganze Zeit Klimaanlagen, Luft so. Da war es zwingend notwendig, dass man irgendwann mal einfach irgendwo hingefahren ist und einfach mal nichts gemacht hat. Und mit seinem vierköpfigen Inner Circle mal irgendwie ausgebrochen ist und versucht hat, mal Luft zu schnappen.
Also die Pausen habe ich mir ganz groß mal aufgeschrieben. Das sollte man auf jeden Fall mitgeben. Ich muss noch über eine auch ein bisschen unangenehme Sache, glaube ich, sprechen. Oder okay. Also vielleicht ist die nicht so, mal gucken, wie du damit umgegangen bist. Sagen wir es mal so. Mhm. Weil man kann ja bei den Wettanbietern, die gibt es ja, man kann ja tatsächlich wetten, wer gewinnt den ESC. Mhm. Und es gibt viele Fans, die haben das gefühlt irgendwie als Startseite, dass sie direkt irgendwie immer schon sehen, wie viel Platz wird meinem Land jetzt zugesprochen, weil da sofort analysiert wird, wie viele Leute wetten darauf, dass Deutschland Erster wird, dass Italien Erster wird, dass Schweden Erster wird und so weiter. So, das wird auch in den ganzen Fan-Blogs, es gibt ja viele Fan-Social-Media-Seiten, all sowas, die auch teilweise wirklich großartige Inhalte machen. Aber natürlich gucken die auch, wo sitzt Deutschland jetzt in den Wetten? Und das war im vergangenen Jahr bei dir erst, ich sag mal so, sah das jetzt nicht so geil aus, aus den ersten Blicken. Also ich habe mal nochmal geguckt, das ist auch immer noch online, ein großer Blog hat auch nochmal eine Umfrage gemacht unter seinen Usern und da stand dann am Ende fest, ja, für Deutschland maximal Platz 21, zwischen 21 und 26 sollte es sein. Rhetorische Frage von mir, wie fühlt sich das an?
Wie fühlt sich das an?
Hast du das überhaupt mitgekriegt?
Ich habe das, ja, das war nicht zu übersehen auf jeden Fall. Also damit wurde man ja überflutet von sämtlichen Leuten. Und ich war mir die ganze Zeit sicher, dass das nicht der Fall sein wird, dass es auf dem letzten Platz ist. So, da war ich die ganze Zeit. Aber ich war auch relativ entspannt, weil ich habe auch gesagt, selbst wenn es jetzt der letzte Platz werden würde, dann ist völlig egal, weil ich war in einer ziemlich privilegierten Situation, weil alle anderen vor mir hatten immer den letzten oder vorletzten Platz. Also entweder ich werde letzter Platz und dann gäbe es viele Leute, die sowas sagen würden wie, ja, wie immer. Das ist so politisch und Deutschland wird ja eh
die
von allen.
Die würden aus dem Sack die Vorurteile
ja, genau, jetzt rausnehmen, genau, die wir richtig. Ja. Und ich würde dann locker easy bei wegkommen und alle wären so, ja, schade. Ein paar Leute wären super enttäuscht, weil ihr Favorit nicht angetreten ist, weil dann wäre es ganz anders ausgegangen und bla. Oder ich mache irgendeinen anderen Platz und ich werde als Held gefeiert. Völlig egal. Also es muss halt, solange es nicht letzter oder vorletzter Platz ist, ist es ein Gewinn für Deutschland. Und das war halt die Situation, in der ich mich befand. Ich glaube, der Druck für die jetzigen, für die Baller, die
Argentina, die dieses Jahr für Deutschland
richtig, Argentina, ja. Ist, glaube ich, höher. Kann
klar,
ich mir
weil
vorstellen.
Du die Latte höher gelegt hast.
Eben, also das ist halt so, wenn die jetzt wieder auf dem letzten Platz landen könnten, dann ist es so, so.
Aber diese Angst vorm letzten Platz, ist das so ein deutsches Problem, oder?
Ich glaube ja, ich denke grundsätzlich schon.
Also ich glaube in Großbritannien wird das auch häufig so genannt, irgendwie, wenn ich mir so YouTube-Kommentare durchlese. Ich glaube, die denken das auch, dass sie immer so die Letzten sind und sie mag ja auch keiner in Europa und so weiter. Gut, da stimmt es, aber nein, natürlich nicht. Ich habe auch das Gefühl, das hat ganz viel mit deutscher Mentalität irgendwie zu tun.
Ja,
und
ich denke schon.
Und keiner Lockerheit. Komm, wir nehmen noch einen letzten Zettel aus unserem ESC-Beutel raus. Vielleicht ist da ja noch was drin, was uns nochmal in eine ganz andere Richtung bringt.
Wenn wir einen bekannten deutschen Künstler zum ESC schicken würden, dann wäre das Ergebnis auch nicht so schlecht.
Das liest man aber auch oft. Nur die ganz großen Stars können das jetzt das Ruder rumreißen.
Ja. Weiß ich, also wenn man jetzt...
Hast du einen, wo du sagst, der sollte es mal machen?
Also ich bin ja immer noch dafür, dass wir Alexander Markus mal dahin schicken.
Papaya und so weiter.
Ja, voll.
Also ich mag ihn jetzt nicht total gerne, aber ich versuche gerade Argumente dagegen zu finden und mir fallen eigentlich keine ein.
Ja, er macht halt super catchy Songs, der ist super individuell, der Typ. Der hat komplett... ein komplett cringiges Image, aber es funktioniert. Es ist wahnsinnig, also ich bin richtiger Fan von Alexander Markus. Ich finde, das ist ein geiles künstlerisches Projekt. Es ist super kreativ, er hat richtig, seine Mellos sind absolut catchy.
Das stimmt.
So, und es gibt so viele Songs, die dir nicht aus dem Kopf gehen, wenn du die hörst von dem. Und diese Art und Weise, wie er das präsentiert, mit dieser albernen Arroganz, wenn man so will. Weißt du, also der ist ja so, der fühlt sich ja irgendwie, wenn er seine Rolle auf der Bühne einnimmt, dann ist er ja so ein krasser Typ und mit seinen Dance-Moves und was er da macht.
Ja,
und so.
Und gleichzeitig und ist die Musik ja aber auch jetzt nicht per se schlecht
ganz
oder
genau,
so. Das
ganz
ist es
genau.
Ja, ne? Weil manchmal gibt es ja so Spaß-Acts, die dann auch wirklich peinlich sind. Also ich erinnere mich, boah, das Jahr weiß ich gerade nicht, aber Irland hat einfach mal einen singenden Truthahn geschickt zum Beispiel. Das fand
stark.
Dustin the Turkey. Das fand ich schon grenzwertig, sag ich mal so.
Stark, okay. Die Idee an sich, ich habe es nicht gesehen, aber das klingt erstmal fantastisch.
Für die Idee geben wir 12 Punkte, aber ja. Aber in der Tat, Alexander Markus, ich sag mal so, Grüße gehen einfach mal raus an dieser Stelle und vielleicht bewirbt er sich ja auch mal, wenn es dann wieder geht.
Ich fände es super stark und ich glaube, das könnte wirklich was rumreißen.
Apropos rumreißen, du hast es ja auch rumgerissen so ein bisschen. Oh, das war eine Überleitung aus der Moderationsschule, ne?
Ja.
Naja, noch eine rhetorische Frage von mir. Es ist dann eben nicht Platz 21 bis 26 geworden, sondern Platz 12.
Genau.
Wie hat sich das angefühlt? Weißt du das denn noch?
Das war so pure Genugtuung. Das war richtig so, ich hab's euch gesagt, ihr Wichser. Es war einfach, ich weiß nicht, ob ich mich dafür schlecht fühlen sollte, aber es war wirklich so pure Genugtuung. Ich war richtig so, schön.
Was glaubst du, hat dir geholfen, diese gute Platzierung zu erreichen? Was hat dir geholfen, diesen Auftritt so gut hinzubekommen?
Also die Platzierung zu erreichen, hat mir auf jeden Fall das Jury-Voting geholfen. Die Anrufe waren ja nicht so dolle.
Na, aber da haben wir ja eigentlich schon die Antwort. Also, weil nach was guckt die Jury? Die haben doch eine ganz konkrete Sichtweise. Die gucken auf Originalität des Auftritts. Die gucken, glaube ich, auch auf Gesamteindruck. Einfach so, wie gut ist das insgesamt so? Aber sie gucken halt auch auf Stimme. So, und gucken wirklich da, wie funktioniert eine musikalische und stimmliche Leistung auf der Bühne.
Ja.
Und das scheint bei dir laut Jury ja ganz gut geklappt zu haben. Würde ich jetzt als Laie auch so beurteilen.
Ja.
Hast du an irgendeinem Punkt mal gedacht, oh, ob ich das jetzt stimmlich hinkriege, verlässt mich da irgendwie meine Stimme vielleicht doch, wenn da irgendwie knapp 200 Millionen Leute zugucken und so weiter?
In dem Kontext nicht. Also diese 200 Millionen Menschen haben mich null beeindruckt, aber das wusste ich auch. Also das lernt man ja sehr schnell. Ich weiß noch, mein allererster Fernsehauftritt, da ist mir, aber da hatte ich sowas von die Faxen dicke. Also es war ja wirklich, da war ich super nervös. Aber man gewöhnt sich sehr schnell ans Fernsehen und, also ich zumindest, dadurch, dass ich ja auch viele Sachen schon gemacht habe und es war halt, ich war halt nie irgendwie im Fernsehen vor 200 Millionen Menschen, aber mal ganz ehrlich, ob du jetzt irgendwie in einem, ich war ja auch zum Beispiel viel jetzt bei, ja, mit Knossi ja viel zu tun gehabt, war da auch viel in den Twitch-Livestreams, wo auch 60.000 Leute zu gucken und 60.000 Leute, irgendwann ab einem gewissen Punkt ist es einfach nur noch viel. Und dann ist es egal, ob es 64.000 viel ist oder 200 Millionen viel ist. Es ist einfach viel. So, ich stand einmal in meinem Leben vor einem Publikum von auch so, das werden so knapp 60.000 Menschen gewesen sein. Und du blickst es nicht. Also es sind halt keine Individuen mehr, es sind keine Menschen mehr, es sind kleine Pünktchen. Und das löst irgendwie, also für mich hat es sich so angefühlt, als würde ich vor 11.000 Leuten performen, weil die waren da.
Das heißt, ich habe in den anderen Interviews das auch immer so gesagt, fällt mir auf, aber dieses Gefühl kann ich nur so verstehen. Samstagabend, 21 Uhr, du hast ja schon tausendmal geprobt, du weißt, wer vor dir auftritt, wer nach dir auftritt, wann man die Musik von dem Einspieler hört, der vor dir läuft. Wo du auf die Bühne hingehen musst, wahrscheinlich ist da irgendwo ein kleines Kreuz, wo du dich hinstellen musst am Ende dann. Das war keine Ausnahmesituation für dich in dem Moment?
Nicht so richtig, nein. Das ist nichts mehr, worüber du nachdenkst, sondern das läuft einfach komplett automatisiert ab und du ziehst halt einfach durch. Bei mir war es ja sogar so, bevor ich auf die Bühne zu dem Hauptauftritt gegangen bin, war ich nochmal kurz Pipi machen. Und dann ist mir von meiner Hose der Knopf abgeplatzt. Und das war wirklich 2 Minuten, bevor ich auf die Bühne musste.
Und dann?
Und dann bin ich zu meinem Team gegangen, habe gesagt, Folgendes, hier, das ist der Knopf von meiner Hose. Und die Stylistin wollte gleich losrennen, war so, ich hole schnell. Und dann habe ich gesagt, nein, wir haben da keine Zeit mehr zu. Und dann waren die so, aber du hast keinen. Und dann habe ich gesagt, hör mal zu, ich hab einen Gürtel um und wir haben jetzt 2 Optionen. Entweder alles wird gut und es wird einfach ein richtig toller Auftritt.
Oder es wird ein richtig witziger
oder
Auftritt.
Oder es wird richtig lustig, ja, ganz genau. Und selbst das hat mich irgendwie so gar nicht außer Fassung gebracht, weil ich auch irgendwie nicht so, ich habe nicht so Angst vor Fehlern. Ich finde halt Fehler irgendwie, meistens in den meisten Situationen in meinem Leben habe ich sehr positive Erfahrungen mit Fehlern gemacht.
Also ich höre raus, keine Angst vor Fehlern haben.
Richtig.
Solange sie nicht so sind, dass sie den Auftritt jetzt irgendwie gefährden, weil wenn man irgendwie feststellt, oh, ich habe irgendwie einen riesen Frosch im Hals und kann nicht mehr singen, dann wäre es vielleicht schon ein bisschen doof.
Das wäre schon ärgerlich, aber wenn man dann, also auch dann, wenn du dann komplett durchziehst, ich hatte auch schon viele Auftritte in meinem Leben, wo ich sehr heiser war und wo ich dann bitterlich bis zum Ende durchgezogen habe und da erntest du auch nochmal anderen Respekt für. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Amount an.
Ich glaube, das ist ein bisschen eine Erfahrungsfrage, aber kriegt man sicherlich dann auch irgendwann hin. Was beim ESC wichtig ist, was auch die Jury am Ende sicherlich wichtig fand, war natürlich die Frage nach dem Song. Wie gut ist da, wie catchy ist da, wie funktioniert da auf der Bühne? Du hast, wenn ich das richtig weiß, an deinem Song ja auch mitgeschrieben, machst auch jetzt wieder Musik, an der du natürlich auch beteiligt bist. Worauf achtest du da, wenn du sagst, jetzt soll's, also ist wahrscheinlich immer das Ziel, es soll ein guter Song werden, aber wie findest du den Zugang dazu, einen guten Song zu schreiben?
Also bei mir ist das anders als bei vielen Leuten. Also es gibt so 2 Camps, glaube ich, von Menschen. Einmal gibt es die Musiker und Musikerinnen, die so nach Schema F mäßig, was wollen die Leute hören? Was brauchen die da draußen? Und dann irgendwie sehr konzipiert irgendwie Musik schreiben. Und das funktioniert auch tatsächlich gut bei vielen Leuten. Ich bin so ein Typ, ich kann das gar nicht. Bei mir ist es halt wirklich so, ich achte gar nicht darauf, was die Leute da draußen hören wollen, sondern ich kann mich nur auf mein eigenes Gefühl verlassen und meinem eigenen Taste und meinem, ich schreibe Sachen und versuche immer darauf zu hören, was ist gerade in mir drin und muss unbedingt raus. Und oftmals hat sich halt eben ergeben, dass genau das dann auch Sachen sind, die viele andere Menschen auch viel eher berühren können. Zumindest hoffe ich das, und ab und zu hat es schon funktioniert, vielleicht nicht immer, mit Sicherheit nicht immer, hat schon auch ganz oft nicht funktioniert, aber das ist so meine Strategie, die ich fahre. Also du machst im Prinzip immer wieder dasselbe und gehst auch immer wieder gleich ran an den Song und bist immer, es ist mehr so ein, wir bauen ein grobes musikalisches Konstrukt und dann hören wir zu und gucken, was die Kreativität mir gerade selbst zu bieten hat, was für Ideen kommen gerade in mir auf, und die versuche ich dann einfach aufzugreifen. Und ich gehe da immer wieder selbst mit der gleichen Technik in Anführungszeichen ran, und zwar einfach, dass ich versuche, mir selbst zuzuhören, und das funktioniert manchmal. Aber wenn es funktioniert, dann ist es fantastisch schön.
Und so war das jetzt bei Happy Tears zum Beispiel auch.
Genau, richtig.
Also, ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben, die du zwischendrin so gesagt hast,
ja.
Wie man das so macht als Journalist. Und würde dich aber gern noch mal zum Schluss fragen, hast du noch mal so drei Thesen, wo du sagst, ey, die ihr zum ESC geht, egal ist, ob für Deutschland oder für welches andere Land oder so, daran müsst ihr denken. Drei Thesen, wie gewinnt man den ESC?
Also ich glaube, dass die allerwichtigste Regel für mich persönlich war auch einfach, du musst dich selber kennen. Also das ist extrem wichtig für diese Geschichte, weil du wirst ganz vielen Situationen ausgesetzt. Je näher das Finale quasi rückt, desto engmaschiger wird diese ganze Geschichte, dass du in Situationen hineingeschmissen wirst, wo gesagt wird, so, wir machen jetzt das und das und hier und da und blum. Und dann soll das in 2 Minuten abgedreht werden und dann geht's zum nächsten Termin und du hast 1 Sekunde Zeit, dich zu entscheiden. Bin ich das, passt es zu mir, will ich das machen? Und man will auch, und du, wie gesagt, zum einen gehört auch definitiv dazu, die Fähigkeit, Nein sagen zu können, aber auch vor allem sich selbst insofern zu kennen, dass man genau weiß, was man nicht möchte. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, da auch schnell agieren zu können und oder im Worst Case einfach immer Leute dabei zu haben, die da reingrätschen können und so. Also das ist, entweder kenn dich selbst besonders gut oder hab jemanden dabei, der dich besser kennt als du dich selbst.
Das sind schon mal 2 Sachen, würde ich auf jeden Fall sagen.
Ja.
Ne? Also hast du noch was Drittes? Also das eine war auf jeden Fall dich selbst kennen und jemanden irgendwie dabei noch mitnehmen,
ja,
irgendwie. Und noch was Drittes, wo du sagst, so eine Erfahrung, das steht in keinem Lehrbuch, das sagt einem vorher keiner.
Ja, lass dich nicht einschüchtern. Scheiß dich nicht ein.
Von was?
Von allem. Diese Leute sagen alles, oh, das wird so stressig, oh, das wird so hier, und da wird so ein Druck und bla und hier und da und die Orts und hier und bla und wir müssen und die Außenwahrnehmung und Politik und achte doch bitte und hier und scheiß dich nicht ein.
Scheiß dich nicht ein, habe ich aufgeschrieben,
ja,
schon
gut.
Mal. Vielen, vielen Dank für diese Learnings, die du uns schon mal weitergegeben hast, weil ich meine, wenn das jetzt Platz 12 so ist, dann mit den Sachen, die ich schon dazu aufgeschrieben habe, vielleicht kommt dann bei dem Nächsten, der das hört, irgendwie am Ende Platz 1 raus.
Das
oder so.
Stark.
Dann überlege ich gerade, was mir wohl jetzt mein nächster Gast sagen könnte, weil ich habe noch ein Gespräch für die nächste Podcast-Folge. Du hast seinen Namen vorhin auch schon genannt. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt oder wie gut ihr euch kennt. Michael Schulte wird auch noch zu Gast sein hier im Podcast.
Ja, den kenne ich.
Den kennst du. Was verbindest du mit dem? Also, oder was glaubst du, warum hat der damals so gut abgeschnitten?
Weil er eine Geschichte erzählt hat, die in ihm drin war und nach draußen musste, glaube ich. Also bin ich mir ziemlich sicher. Das Gefühl hatte ich, als ich mir seinen Auftritt angeguckt habe.
Das heißt, was hat er gut gemacht?
Der hat aus sich rausgeholt, was da war und was unbedingt raus wollte.
Und das hat offenbar so viele Leute berührt, dass da
ganz
am Ende
genau
so eine gute Platzierung bei rausgekommen ist.
Wie kann auch sein, dass ich mich völlig irre. Aber ich glaube nicht. Kann auch sein, dass er gesagt hat, ach komm hier, wir machen Schema F, Song so und so. Was finden die Leute geil? Herzschmerz. Machen wir hier so ein...
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, glaub
das
ich auch
hoffe
nicht.
Ich auch nicht.
Yeah.
Aber wenn das verrät, dass es denn so war, dann wäre das immerhin eine Schlagzeile.
Ja.
Nee. Isa, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Hui, nach dem Gespräch muss ich ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so stressig sein kann, als Künstlerin oder Künstler beim ESC zu sein. Aber voll gut, dass Isaac damals einen Weg gefunden hat, mit diesem Druck auch umzugehen. Wie gewinnt man den ESC, ist ja meine große Frage hier. Ein bisschen mehr muss ich dazu aber schon noch wissen, glaube ich. Wie ist es zum Beispiel mit der Kameraführung? Weil wenn man einen guten Auftritt macht, muss der ja auch irgendwie cool im Fernsehen zu sehen sein. Wie kriegt man das hin? Und wie findet man das richtige Thema für den eigenen ESC-Song? Michael Schulte ist ja mein nächster Interviewpartner. Den werde ich genau danach fragen. Den könnt ihr dann in der nächsten Folge kennenlernen. Der hat beim ESC ja den, Achtung, 4. Platz gemacht. Wie er das geschafft hat, das hört ihr also in der nächsten Ausgabe von Wie gewinnt man den ESC? Und wenn ihr eure Vorfreude auf den Song Contest noch weiter steigern wollt, dann empfehle ich euch, abonniert schon mal den Podcast Too Many Tabs von Caro Worps und Miguel Rubitzky. Die kennt ihr vielleicht aus dem Team vom ZDF-Magazin Royal. Die beiden sind auch totale ESC-Fans und in ihrem Podcast werden sie auch darüber wieder sprechen demnächst. Das wird sehr lustig, garantiert. Deswegen verlinke ich euch Too Many Tabs schon mal in den Shownotes. Jo, und das hier war also Folge 3 von Wie gewinnt man den ESC, ein Podcast von Radio Bremen für die ARD Audiothek. Ich bin Daniel Kehler, euer Host, aber ohne Michelle Brückner, Andrea Suhn, Marcel Heberlein, Eva Garte, Milena Schulte, Hannes Kalter und ein paar andere hätte ich diesen Podcast nie machen können. Deswegen lieben Dank ans Team und euch lade ich dazu ein, natürlich Folge 4 zu hören, am besten in der ARD Audiothek.